Erster Johannesbrief. Und zuerst möchte ich euch fragen, warum hat Johannes seinen Brief geschrieben? Das war die Hausaufgabe, ne? 5 Gründe habe ich gefunden, warum Johannes seinen Brief geschrieben hat. Vielleicht habt ihr mehr oder weniger, ist ja nicht dogmatisch. Wer hat die Hausaufgabe gemacht? Gabi, ich muss dich echt loben. Und die. Super. Annemarie auch. Noch wer? Hey, wenn ich nicht selbst manchmal so ein bequemer Sack wäre, müsste ich mit euch anderen fast stimpfen heute. Gabi, was hast du gefunden? Warum hat er den geschrieben? Okay. Okay. Ich habe Kapitel 1, Vers 3 noch als erstes. Damit ihr Gemeinschaft habt mit uns. Okay?
Ich habe mir Überschrift gemacht. Ich habe dann Kapitel 2, 12 zur Erinnerung, dass eure Schuld vergeben ist, wie man eben die Wahrheit kennt. Ich weiß nicht, ob es 2.
Das habe ich gar nicht zum Beispiel, aber ist gut. Nee, das stimmt schon. Wir könnten sagen, Gott hat es geschrieben, um die Geschwister, die Gläubigen zu bestätigen. Ne? Darum geht es eigentlich in dem Abschnitt.
Aha. Bestätigung habe ich dann in Kapitel 5, 13, dass wir ewiges Leben haben.
Ja. Okay.
Ja, ich habe
5, 13. 5, 13 habe ich auch. Da steht, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also ich habe mich ein bisschen so an diesen Phrasen, damit ihr wisst. Ich habe noch Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und
2, 13, 2, 14.
Ja, das hat die Gabi schon erwähnt. Okay. Schön. Du. Es macht nichts, ob wir 4 oder 5 oder 7 Gründe haben. Zweck von der ganzen Übung war, dass ihr durchlest durch den Johannesbrief. Okay, Hausaufgabe für nächste Woche. Ich gebe euch die jetzt gleich. 6 falsche Bekenntnisse. Also zum Beispiel, ich helfe euch ein bisschen, Kapitel 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Sucht nach 6 solchen Aussagen. Wenn wir sagen, dann. So in die Richtung, okay? 6 falsche Aussagen, vielleicht findet ihr auch noch mehr. Ihr kriegt ein Plus für jedes, die ihr mehr findet als ich. Oder Gummibärchen, ja, ist auch kein Problem. Das kriegen wir hin. Machen wir wie im Kindergottesdienst. Ein bisschen Motivation muss sein. Schön, Johannesbrief. Der Johannes hat seine Briefe, auch sein Evangelium, relativ spät geschrieben. Also so in den 90er Jahren nach Christus, seine Briefe hier. Das heißt, es war so die zweite und dritte Generation, könnten wir sagen, von Gläubigen, von Christen in Kleinasien. Der Johannes hat ja gegen Ende seines Lebens in Ephesus gewohnt. Also es waren Christen, die schon ein festeres Fundament hatten eigentlich, als die ganz am Anfang, die hoffentlich auch ein bisschen reifer waren. Aber ihr wisst, da ist auch immer so ein bisschen eine Gefahr drin. Nicht die erste Generation, die noch mit Jesus gegangen ist oder mit den Aposteln gelebt haben, mit den Augenzeugen. Johannes war der letzte oder einer der letzten Augenzeugen. Ist eine Gefahr drin, zweite oder dritte Generation zu sein. Wichtig, dass es nicht nur irgendwie Tradition ist, warum wir Jesus nachfolgen oder nur irgendwie Religiosität oder Religion ist, weil ja, die Mama und der Papa, die waren Christ und die sind in die Kirche gegangen, also gehe ich halt auch. Nee, es ist wichtig, dass es persönlich ist, unser Glaube. Es ist wichtig, eine persönliche Hinwendung und persönliche Bekehrung zu Jesus. Für mich ist das sehr aktuell, weil ich bin 18 Jahre meines Lebens in die Kirche gelaufen mit den Eltern und hätte genauso gut, weiß nicht, in McDonald's gehen können. Es ging bei mir bei einem Ohr rein, beim anderen raus und hat nicht wirklich viel mit meinem persönlichen, konkreten Leben zu tun gehabt. Und es geht Jesus um eine persönliche Beziehung, nicht um nur eine äußerliche Religiosität. Irgendwer hat mal gesagt, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Es braucht eine persönliche Entscheidung, eine persönliche Hinwendung. Zweite Gefahr ist für Christen der zweiten, dritten, vierten, hundertsten Generation die Gefahr, dass wir diese erste Liebe verlieren. In der Offenbarung schreibt Jesus das schon an die Gemeinde in Ephesus, an diese Gemeinde. Ihr habt alles richtig eigentlich, aber eines halte ich euch vor, dass ihr die erste Liebe verloren habt. Diese erste Begeisterung, auch diese erste Einfachheit der Beziehung mit Jesus. Ich glaube, wir alle tendieren dazu, unseren Glauben komplizierter zu machen. Und wir sehen das sogar in der Kirchengeschichte. Ganz am Anfang ging es um Jesus und auch Verteidigung von dem, wer Jesus ist und was er getan hat. Und dann mit der Zeit wird es immer komplizierter und die Theologen bauen ihre theologischen Systeme. Und dann sind auch gerade die, die einen tieferen geistlichen Hunger haben, anfällig für Irrlehren und für Irrlehrer. Für die, die kommen und sagen, ja, dieses einfache Evangelium, hey, das ist zu einfach. Komm einfach zu Jesus und vertraue ihm und du wirst versöhnt mit dem Vater und tu einfach das, was er sagt, folge ihm nach und es wird heil und es wird gut sein. Und dann kommen die, die sagen, ah, das ist ein bisschen zu einfach. Nur Jesus, nur ihm vertrauen. Hey, wenn du wirklich tief gehen willst, dann haben wir hier noch ein bisschen was Zusätzliches. Dann ist das der Weg, dann haben wir die besondere Offenbarung. Und eine Gefahr ist Gesetzlichkeit, dass Menschen ihre eigenen dummen kleinen gesetzlichen Regeln hinzufügen, wie wir geistlicher und heiliger werden können. Und der Paulus hat den Galaterbrief dagegen, gegen diese Verfehlung geschrieben, gegen Gesetzlichkeit. Und dann auf der anderen Seite haben wir die Esoteriker, würden wir es heute nennen. Damals hießen die die Gnostiker. Gnostiker kommt von dem Wort, was erkennen oder Erkenntnis bedeutet. Gegenzug dazu die Agnostiker, das ist uns vielleicht noch bekannter. Ein Agnostiker ist einer, der sagt, ja, ich weiß nicht, ob es Gott gibt, ob man ihn kennen kann. Spurgeon hat dazu gesagt, dass lateinische Wort für Agnostiker ist das Wort Ignoramus und das ist, was du bist ein Ignorant eigentlich, wenn du sagst, ich weiß nicht. Aber die Gnostiker sind gekommen und haben gesagt, wir haben diese tiefere, esoterische Erkenntnis. Und Johannes schreibt seinen Brief. Oder wahrscheinlich war es eine Predigt, hat eigentlich nicht viel von einem Brief. Da fehlt die Einleitung, der Schluss und so weiter, die Anrede. Vielleicht war es eine Predigt. Aber er versucht sie durch diese niedergeschriebene Predigt vielleicht vor dieser frühen Form der Irrlehre, dieser gnostischen Irrlehre zu schützen. Und das ist hilfreich, diesen Hintergrund zu haben, um das zu verstehen, was Johannes hier schreibt. Im Kapitel 4, Vers 1 schreibt er, viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Und eines der Worte, die er ganz häufig verwendet, ist dieses Wort Erkenntnis. Oder erkennen, kennen, erkannt. Das waren Worte, die die Gnostiker gerne benutzt haben. Gnosis bedeutet so viel wie Erkenntnis. Und er wird sie die wahre Erkenntnis, die Wahrheit lehren und die ist in Jesus Christus. Und ihr wisst, Johannes verwendet auch gern diese Kontraste zwischen Licht und Finsternis. Das ist auch so diese Sprache. Er verwendet hier die Sprache der Menschen seiner Zeit. Und er füllt die Begriffe mit dem richtigen Inhalt. Und Inhalte sind wichtig. Zum Beispiel alle vom Christentum ausgehenden Sekten sprechen von Jesus und sprechen von Christus, die Mormonen und die Zeugen Jehovas. Aber der Jesus der Mormonen ist nicht dasselbe wie der Jesus der Zeugen Jehovas. Und es sind beide nicht dasselbe wie der biblische Jesus. Füllen diese Begriffe mit neuen Inhalten. Also nicht überall, wo Christ draufsteht, ist wirklich Christ drin. Es kommt wirklich auf den Inhalt drauf an. Und diese gnostische Religion, diese gnostischen Lehren, das war so eine Parasitenphilosophie eigentlich. Die hat bestehende Religionen unterwandert und halt so ihre Sondererkenntnis da irgendwie hinzugefügt. Und sehr oft haben diese gnostischen Irrlehrer, die Apostel und die Bibel nicht direkt angegriffen, frontal, sondern die haben sogar behauptet, Christen zu sein. So wie das die Mormonen heute oder die Zeugen Jehovas auch tun. Und sie haben die Bibel nicht abgelehnt, sie haben nur behauptet, eine zusätzliche, tiefere Offenbarung und Einsicht zu haben. Und Leute, wenn immer mal das hören, dass jemand was Zusätzliches hat, zu Gottes Wort, dann müssen alle Alarmglocken und alle Alarmlampen leuchten bei uns. Das ist das typische Kennzeichen von Irrlehrern. Und deswegen sind sie manchmal auch ein bisschen schwer zu greifen, weil sie als Christen aufstehen und vielleicht dieselben Worte verwenden, über Christus reden und über Gnade reden und all diese Dinge, nur haben sie es ein bisschen verdreht, mit neuen Inhalt gefüllt und haben dann das Buch Mormon oder die Wachturmzeitschriften oder was immer, irgendwelche Zusatzoffenbarungen zum Wort Gottes dazu. Die Gnostiker, die haben was gelehrt, was heute stückweise noch bei den Mormonen und auch bei den Zeugen Jehovas zu finden ist. Auch in der Wort des Glaubensbewegung, also Leuten wie Kenneth Hagin, der war der Vater davon, oder Kenneth Copeland und Leute in dieser Tradition, auch die haben diese gnostischen Lehren, Teile davon übernommen. Heute würden wir den ganzen Kram mit dem Stichwort Esoterik überschreiben. Das sind gute esoterische Lehren. Die Gnostiker haben im Wesentlichen gelehrt, also es gab da verschiedene Schattierungen und Prägungen, aber im Wesentlichen haben sie so gesagt, dass es einen guten Schöpfergott gibt, der der Ursprung von allem ist, aber der hat nicht die Welt und der hat nicht uns erschaffen, sondern der hat andere Geistwesen und Engelwesen geschaffen und so Untergötter und die haben dann wieder weitere Untergötter geschaffen und die dann wieder weitere, bis dann irgendeiner von diesen sehr entfernten Geistwesen von dem ursprünglichen Gott gefallen ist. Und das war böse und der hat dann die Welt und das Materielle, das, die Materie erschaffen. Deswegen ist alles Materielle in dieser Sichtweise von Grund auf böse. Also nicht so, dass Gott die Welt geschaffen hat und er sprach, es war gut, und dann kam der Sündenfall, dann haben die Menschen das vermasselt, sondern nee, es war von Anfang an böse und schlecht. Und da ist dieser Dualismus in dieser Lehre drin. Also wir sind als Menschen Geist und Materie. Die Gnostiker würden lehren wie die guten Esoteriker heute. Wir haben so einen göttlichen Lichtfunken, einen Geist in uns, der aber eingesperrt ist in dem Gefängnis eines negativen, bösen Leibes eigentlich. Und das Ziel ist dann durch tiefere, esoterische Erkenntnis den Geist zu befreien von dieser Sklaverei der Materie. Also dualistisches Denken. Geist ist gut, alles Materielle, unser Leib ist schlecht und böse. Und es gibt zwei Arten, wie die Gnostiker diese Philosophie praktisch ausgelebt haben. Die eine Strömung war die populärere, Die haben gesagt, was du mit deinem Leib machst, das ist egal, weil der ist sowieso gefallen und befleckt. Und das, was du mit deinem Leib machst, das beeinflusst oder befleckt deinen Geist nicht. Hedonismus, das waren die Menschen, die in Sünde gelebt haben und deswegen war es auch populär, diese Lehre, du kannst einfach deine Lüsten freien Lauf lassen und du kannst in Sünden leben und trotzdem ein geistlicher Mensch sein und Gott nahe sein. Ihr kennt sicher auch einige Christen, die diese Lebensphilosophie übernommen haben. Das Denken entspricht sehr unserem postmodernen Relativismus. Und Johannes wird viel dazu sagen. Er betont in seinem Brief sehr stark die Einheit zwischen Glauben und dem praktischen Leben. Und er sagt im Wesentlichen, wenn du nicht lebst wie ein Christ, dann bist du auch kein Christ. Zweite Strömung, zweite Ausprägung dieses Denkens war Askese, also Enthaltung. Dieses Denken, du musst diesen bösen Leib zerschlagen und deine materielle Existenz so weit irgendwie möglich verleugnen. Also dich absondern von allem, was irgendwie sinnlich ist, allen sinnlichen Freuden, Leibfeindlichkeit. Es war natürlich nicht so populär. Aber es gab auch eine Gelegenheit für geistlichen Hochmut und geistlichen Stolz. Und so für manche war es auch attraktiv. Die haben sich dann besonders geistlich gefühlt, weil sie so gelebt haben. Und wie gesagt, die gnostische Philosophie war so eine Parasitenphilosophie, die sich bestehenden Religionen aufgesetzt hat. So war es auch mit dem Christentum. Und dann haben sie Jesus, die Person Jesu, uminterpretiert, sodass es in ihr System hineinpasst. Und auch da gab es unterschiedliche Strömungen. Eine zum Beispiel war diese Lehre, dass Jesus so eine Art Phantom war. Der hatte keinen echten Leib, nur so einen Scheinleib, weil der Leib ist ja böse und deswegen passt es nicht zusammen. Doketismus nennt man das, vom griechischen Wort, das Scheinen bedeutet. Also da Materie böse ist, konnte Jesus oder der Messias keinen echten Leib haben. Und deswegen, wenn hier die Jünger mit Jesus am Strand gegangen wären und sie hätten zurückgeschaut, dann hätte eine Fußspur gefehlt, weil Jesus war nur irgendwie so ein Phantomwesen, nicht wirklich leiblich. Und Johannes wird dazu sagen, die verleugnen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, die Menschlichkeit, die Leiblichkeit Jesus verleugnen, das sind keine Christen, sondern das sind Antichristen. Zweite Ausprägung von diesem Denken war wieder ein Dualismus, eine Trennung zwischen dem gefallenen Menschen Jesus und einem guten Geistwesen namens Christus. Und dieses Denken ist, bei der Taufe Jesu, Jesus war einfach nur ein ganz normaler Mensch, und bei der Taufe Jesu ist dieses Geistwesen Christus über ihn gekommen. Und dann, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat der Christus ihn wieder verlassen. Also die verleugnen die Göttlichkeit von Jesus. Und Johannes wird dazu sagen im Kapitel 2, wer leugnet, dass Jesus der Christus ist, der ist auch ein Antichrist. Wer den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Und vielleicht manchen von euch kommt diese Lehre schon bekannt vor. Findet man wieder in Sekten, auch dieser Wort des Glaubensbewegung, manche Lehrer haben sowas Ähnliches gelehrt. Also das ist der Hintergrund von diesem Brief. Johannes ist ein geistlicher Vater, ein Hirte, der seine Schafe, der seine Kinder beschützen will. Und er stellt hier die Dinge und die Begriffe klar. Und er macht die Hauptsache zur Hauptsache. Und das ist vielleicht die größte geistliche Gefahr, die es gibt, dass wir über die Zeit die richtigen Prioritäten verlieren und das, was wirklich wesentlich ist, aus den Augen verlieren. Aber Johannes fängt mit dem Wesentlichen an und es ist Jesus. Und je älter wir werden, desto einfacher werden wir oft. Im Gegensatz zu den Jungen, die direkt von der Bibelschule kommen, die diskutieren über alle möglichen Dinge, Prämillennialismus oder Postmillennialismus oder Amillennialismus und all diese theologischen Systeme und streiten sich und haben da heiße Diskussionen. Aber meine Erfahrung ist auch aus meinem Leben, je länger ich mit Jesus gehe und je älter ich werde, desto einfacher wird es eigentlich wieder. Und hoffentlich rückt das Wesentliche wieder mehr in den Mittelpunkt. Und das wurde auch von Johannes berichtet, dass seine Predigten sehr, sehr einfach wurden und sehr auf das Wesentliche fokussiert, als er älter wurde. Einfach Jesus. Und dann haben sie ihn herumgetragen, weil er nicht mehr laufen konnte in die Gemeinden. Und er hat einfach gesagt, liebt einander, meine Kinder. Das war seine Botschaft. Das Wesentliche machen. Und das Wesentliche ist Jesus. Und bei Johannes dreht sich alles um Jesus. Eine einfache Liebesbeziehung mit ihm. Im Wesentlichen könnte man das, was Johannes sagt, zusammenfassen. Dass wir sagen, kenne Jesus und liebe Jesus und gehorche Jesus. Das ist es. Das ist die wesentliche Botschaft vom ersten Johannesbrief. Wichtigste Sache in unserem Leben ist eigentlich keine Sache, sondern das Wichtigste sind Beziehungen, oder? Beziehungen, die wir haben. Das ist auch der Herzenswunsch von jedem Menschen. Gute Beziehungen zu haben, Gemeinschaft zu haben. Und die wichtigste, die allerwichtigste Beziehung ist die Beziehung zu der wichtigsten Person, die existiert, auch zu der schönsten, wunderbarsten, liebevollsten, liebenswertesten Person im ganzen Universum, und die ist Gott. Und für diese Beziehung mit ihm sind wir geschaffen. Und danach sehnt sich dein Herz, ob dir das bewusst ist oder nicht, ob du das wahrhaben willst oder nicht. Danach sehnt sich dein Herz. Und du weißt eigentlich tief in deinem Innersten, dass irgendwelche irdischen Ersatzbefriedigungen es nicht bringen werden. Ja, diese Dinge, die erfreuen uns und befriedigen unser Herz, nur sehr kurz, nur sehr vorübergehend. Ja, vielleicht freust du dich über dein neues Auto und bist begeistert und dann eine Woche später denkst du, ja, aber wenn jetzt der Spoiler auch noch drauf wäre, das wäre es dann wirklich, und dann ist der Spoiler drauf und dann 2 Wochen später denkst du, na, vielleicht sollte ich ihn dann noch tiefer legen und so weiter und so fort. Oder Mann, wenn ich die Freundin haben könnte, das wär's. Und dann gehst du mit der eine Zeit lang und dann denkst du, naja, so perfekt ist ja auch wieder nicht. Vielleicht wär's ja die oder der und so weiter und so fort. Aber dein Herz sehnt sich nach Gott. Im Psalm 42, Vers 2, drückt David es aus. Und er sagt, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Und der Kirchvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, o Gott. Und ich lese mal ein paar Zitate von dem Augustinus mal vor, aus seinen Bekenntnissen. Er schreibt, alles, was ich weiß, ist, dass es ohne dich schlecht um mich steht. Nicht nur außerhalb von mir, sondern in mir selbst. Und dass aller Überfluss, der nicht von dir kommt, mir Bedürftigkeit ist. Oder ein zweites Zitat. Du hast gerufen, geschrien, hast meine Taubheit aufgebrochen. Du hast geleuchtet wie ein Blitz über mir und hast meine Blindheit verjagt. Du hast deinen Wohlgeruch ausgeströmt, ich habe ihn eingeatmet und wittere dich. Geschmack habe ich an dir gewonnen, jetzt hungere und dürste ich. Du hast mich berührt und ich brenne vor Sehnsucht nach deinem Frieden. Oder ein drittes. Du hast mit deinem Wort mein Herz erschüttert und ich habe dich geliebt. auch der Himmel und die Erde und alles, was in ihnen ist, sie von allen Seiten her sagen mir, dass ich dich lieben soll. Was aber liebe ich, wenn ich dich liebe? Nicht das Aussehen eines Körpers und nicht die Anmut eines Lebensalters, nicht den Glanz des Lichtes, der diesen leiblichen Augen so lieb ist, nicht die süßen Melodien vielfältiger Gesänge, nicht den lockenden Duft von Blüten, Salbölen und Gewürzen, nicht Manna und nicht Honig, nicht Körperteile, die sich zu fleischlichen Umarmungen anbieten. Nichts von alledem liebe ich, wenn ich dich liebe. Und doch liebe ich eine Art von Licht, von Stimme, von Wohlgeruch, von Speise und von Umarmung, wenn ich dich liebe. Denn du bist das Licht, die Stimme, der Wohlgeruch, die Speise und die Umarmung meines inneren Menschen. Dort drin in meiner Seele strahlt ein Licht, das keine Welt fassen. Dort klingen Melodien, die keine Zeit verschlingt. Dort duften Wohlgerüche, die kein Wind verweht. Dort schmecken Speisen, deren keine Sattheit satt wird. Dort lacht ein Glück vereinter Liebe, dem ein Überdruss nicht folgt. Das ist es, was ich liebe, wenn ich dich, meinen Gott, liebe. Drückt es sehr eindrucksvoll aus, wonach unsere Seele sich sehnt, nach dem lebendigen Gott. Und das ist der Hauptzweck dieses Briefes, den Johannes hat. Dich in Beziehung, in Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Und der einzige Weg dorthin ist der Mensch gewordene Gott, die zweite Person des dreieinigen Gottes, Jesus Christus. Er hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Johannes, auch der Paulus, auch wir haben nur eine Botschaft und die ist Jesus. Und Johannes beginnt seinen Brief mit ihm, wie auch schon sein Evangelium. Das ist sehr ähnlich, was er hier schreibt eigentlich. Im Johannes-Evangelium haben wir im ersten Vers gelesen, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Also die Menschwerdung Jesu. Und da sehen wir schon, dass es im Widerspruch ist zu diesen gnostischen Lehren. Johannes stellt das klar. Jesus war kein Phantom, er war nicht irgendwie eine Fantasiegestalt, er war nicht irgendwie nur so ein Traum, der so schön ist, um wahr zu sein. Nee, Jesus war und ist real. Und das ist die Grundvoraussetzung für Beziehung, oder? Mit Trumpelstilzchen oder Peter Pan kannst du keine Beziehung haben. Die sind nicht real. Aber mit Jesus kannst du eine Beziehung haben und echte Gemeinschaft haben, weil er ist real. Johannes ist nicht nur irgendwie ein Märchenerzähler. Er ist ein Augenzeuge. Und er ist vielleicht der beste Augenzeuge, den es gibt. Er war nicht irgendein Augenzeuge, er war der Augenzeuge, der vielleicht am nächsten dran war an Jesus. Ihr wisst, Johannes hatte eine ganz besonders vertraute Beziehung zu Jesus gehabt. Er war in diesem innersten Kreis der drei Jünger, die Jesus mitgenommen hat, auf dem Berg der Verklärung und im Garten Gethsemane mit ihm zu beten. Er war derjenige, der beim letzten Abendmahl an der Brust von Jesus gelegen ist. Er war unterm Kreuz. Ihm hat Jesus seine Mutter anvertraut. Er war dort am Strand bei dieser Begebenheit, die wir letzte Woche studiert haben. Er war derjenige, der Jesus am Strand war und die Jünger im Boot waren. Er war der Erste, der erkannt hat, dass es Jesus ist. Im Johannesevangelium spricht Johannes über sich selbst immer mit dieser Beschreibung, der Jünger, den Jesus liebte. Das ist seine Identität. Johannes, wer bist du? Ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Geliebter von Jesus. Bist du dir bewusst, dass du bist? Der Jünger, den Jesus liebte. Jesus liebt dich so sehr, dass er an Kreuz gegangen ist. Für dich. Er hat sein Leben für dich gegeben. Und er hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Du bist der Jünger, den Jesus liebt. Ist nicht wunderbar? Du bist der Jünger, den Jesus liebt. Macht das was mit dir? Juckt dich das? Ich hoffe, sollte prägend sein für unser Leben. Das sollte unsere Identität sein. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Größeres. Ich bin ein Jünger, den Jesus liebt. Ich bin geliebt von Jesus. Was immer andere Menschen über mich denken, die wichtigste Person im ganzen Universum, Jesus, er liebt mich. Und es gibt mir unendliche Sicherheit, Geborgenheit. Der große Theologe Karl Barth hat mal eine Vorlesung gehalten an dem theologischen Seminar der Princeton-Universität. Und ein Student hat ihn da gefragt, was ist die größte Wahrheit, die Sie je gelernt haben, Dr. Barth? Und er hat kurz nachgedacht und dann gesagt, die größte Wahrheit, die ich je gelernt habe, habe ich auf dem Schoß meiner Mutter gelernt. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Jesus liebt dich. Jesus liebt mich. Das ist das Größte. Du bist der Jünger, die Jüngerin, die Jesus liebt. Johannes war ein Augenzeuge, er war ein Jesuskenner. Und er sagt uns, was von Anfang an war. Das ist eine Lieblingsphrase von Johannes, werdet ihr oft sehen hier. Was von Anfang an war. Entweder ist das parallel mit Johannes 1,1, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Mensch. Auch parallel zu 1. Mose, Vers 1, erste Vers in der Bibel, im Anfang schuf Gott. Also wieder die Göttlichkeit, die Ewigkeit Jesu betont. Und es könnte auch sein, in dem Sinn, vom Anfang des Evangeliums, Anfang des Dienstes Jesus, dass Johannes hier sagt, ich war von Anfang an dabei. Aber er sagt, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Er spricht hier von einer Person. Natürlich von Jesus. Jesus war so real für Johannes. Johannes sagt, ich habe ihn gehört, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn betastet. Vor seiner Auferstehung, nach seiner Auferstehung. Ich habe 3 Jahre lang oder länger mit ihm gelebt und mit ihm gedient und mit ihm gegessen. Wir haben zusammen gefischt. Erinnere mich, als er mir auf die Schulter geklopft hat, als wir zusammen fischen waren, als ich auf seiner Brust gelegen bin. Ich habe alles gehört, was er gelehrt hat. Ich habe die Wunder, die Heilungen, die Totenauferweckungen gesehen. Ich habe persönlich erlebt, wie er den Sturm gestillt hat. Ich habe die Brote und die Fische ausgeteilt, die er vermehrt hat. Ich stand dort unterm Kreuz. Ich habe sein leeres Grab gesehen. Ich bin dem auferstandenen Jesus begegnet. Ich war dabei. Hier, Kids, wenn ihr euren Geschichtslehrer
ärgern wollt, dann fragt ihn doch, woher wissen Sie das? Waren Sie dabei? Johannes war dabei. Und dem Johannes zu erzählen, Jesus war nicht real, der war nur irgendwie so ein Phantom oder eine Einbildung oder eine schöne Fantasie, das ist absurd. Das ist wie mir zu erzählen, deine Frau gibt's nicht. Ich weiß, dass es sie gibt. Ich weiß, dass sie real ist. Ich lebe mit ihr. Ich habe sie gesehen. Ich habe mit ihr gelacht. Ich habe mit ihr gegessen. Ich habe mit ihr getanzt. Ich war mit ihr auf Hochzeitsreise. Ich war dabei, als sie unsere Kinder geboren hat. Wenn du mir sagst, die gibt's nicht, dann sage ich dir, du spinnst. Ich weiß, dass es sie gibt. Ich weiß es aus erster Hand. Und könnt ihr nicht hier auch diese Begeisterung fühlen, die Johannes hatte hier, als er das schreibt? Er sagt, ich kenne Jesus. Ich kenne ihn. Und wenn du Jesus kennst und ihn erfahren hast, dann bist du hoffentlich auch begeistert von ihm. Was Johannes hier schreibt, ist parallel eigentlich mit Johannes 1, mit dem Johannesevangelium. Er bezeichnet Jesus als das Wort. Und in Johannes 1, Vers 4 steht, in ihm, in diesem Wort war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Hier beschreibt er Jesus als das Wort des Lebens und als das Leben und als das ewige Leben. Hebräerbrief, Kapitel 1, wird uns gesagt, dass Jesus die perfekte Offenbarung Gottes ist. Er ist der Abdruck seines Wesens. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wir können Gott kennen. Und mehr als nur kennen, wir können Gemeinschaft mit ihm haben. In Johannes 6, Vers 68 hat Petrus gesagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Also wenn du Gott kennen möchtest, wenn du Gemeinschaft mit Gott haben willst, wenn du in Gemeinschaft mit Gott leben willst und hey, das ist ewiges Leben, ist Leben in Gemeinschaft mit Gott, diese Lebensqualität, dann musst du auf Jesus hören und schauen und vertrauen. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Er ist die einzige Offenbarung, die wir brauchen. Das sagt Johannes diesen Gnostikern. Nicht irgendeine esoterische Einsicht oder irgendwie eine geheime Sonderoffenbarung. Jesus ist das Leben. Er bringt uns in Gemeinschaft mit Gott. Und du kannst und du brauchst auch gar nichts anderes hinzufügen. Ich mag dieses Lied, in dem es heißt, You can have all this world. Du kannst diese ganze Welt haben. Mit all ihrem Zeug und all ihren Religionen. But give me Jesus. Aber gib mir Jesus. Das Einzige, was du brauchst. Und wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Dann hast du das Wichtigste. Wenn du Jesus hast, dann bist du der reichste Mensch, dann bist du reicher als Bill Gates und Warren Buffett und Mark Zuckerberg und Karl Albrecht. Wenn du Jesus hast, bist du der reichste Mensch. Und er ist uns offenbart worden, schreibt Johannes. Und Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch, was wir schreiben, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt mit Gott. Und dann auch, dass wir Gemeinschaft haben als Kinder Gottes. Er spannt uns nicht lange auf die Folter, warum er diesen Brief geschrieben hat. So, Vers 3 ist eine offene Einladung zur Gemeinschaft mit Gott. Koinonia-Gemeinschaft.
lebendige, interaktive, persönliche, aneinander anteilhabende Liebesbeziehung. Diese Gemeinschaft mit Gott. Gott ist eine Person und du bist in seinem Bild geschaffen als Person. Und deswegen können wir so eine persönliche, lebendige Beziehung mit ihm haben. Wow! Leute, das ist der Hammer! Ich schaue mich an, mich kleines Pünktchen auf diesem Planeten mit all meiner Unvollkommenheit und Selbstsucht und dieser unreine Kerl, den ich bin. Und ich habe hier eine Einladung, Gemeinschaft zu haben mit dem wunderbaren, unendlichen, reinen, perfekten, heiligen, einzigartigen, guten, wunderbaren, liebevollen, liebenswerten, großen, ewigen Gott. Das ist unglaublich. Aber ja, Jesus hat es durch sein Werk am Kreuz für uns möglich gemacht, weil er uns das erlebt. Das ist unerhört. Diese gute Nachricht, die wir haben, ist das größte Privileg, das wir haben. Leute, wir sollten jubeln, wir sollten tanzen, so wie wir es tun, wenn wir den Jackpot gewinnen. Wir haben mehr als das. Gemeinschaft mit Gott. Und hey, wenn dich das nicht begeistert, dann weiß ich nicht, dann bist du abgestumpft. Oder vielleicht ist es, weil du ein falsches Bild von Gott hast. Und manche denken so. Für manche klingt eine Einladung in eine Beziehung mit Gott so toll wie eine Einladung an Schüler, Gemeinschaft mit dem Direktor zu haben. Aber hey, dann verstehst du Gottes Liebe und seine Güte und seine Gnade und seine Größe nicht. Er ist die liebste und ist die liebenswerteste Person, die es überhaupt gibt. Niemand ist so liebevoll und so treu und so gut und so gnädig und so ehrlich und so heilig und so gerecht und so selbstlos hingebend wie er. Er ist die schönste Person im ganzen Universum. Wisst ihr das? Gott ist der Mr. Universum. Wirklich. Und Gemeinschaft mit ihm ist das Beste und das Großartigste, was es gibt. Vers 4, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Perfekte Freude. Eine Freude, die aus der Gemeinschaft mit Gott kommt, nicht aus den Umständen. Und Hedonismus, das Ausleben all deiner Lüste und deiner Habsucht, wird dir diese Freude nicht bringen. Und Askese, das Zurückziehen von der Welt und irgendwie Zurückziehen von deinen Gefühlen und all dem, das wird es dir auch nicht bringen. Und Gesetzlichkeit, irgendwie eine krampfhafte Religiosität, wird dir diese Freude auch nicht bringen. So eine Beziehung mit Gott. Psalm 16, Vers 11, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Und das ist Gottes Plan, das ist Gottes Herz für dich. Er möchte, dass du Freude hast. Deswegen beruft er sich zu sich. Er ist nicht irgendwie der Schuldirektor, der dich zu sich ruft. Er ist die Freude in Person. Bei ihm bist du zu Hause. Und ich möchte heute Morgen nur eine Frage stellen. Wie ist deine Beziehung mit Jesus? Das ist die wichtigste Frage. Deine Beziehung mit Jesus, deine Beziehung mit Gott ist das Allerwichtigste, ist die allerwichtigste Beziehung, die es gibt. Die Wahrheit ist, du bist am Leben aus einem einzigen Grund und zu einem einzigen Zweck, nämlich ihn zu kennen, ihn zu lieben, ihn zu genießen, mit ihm und für ihn zu leben und ihn zu ehren. Du bist auf ihn hin geschaffen. Und das ist die wunderbarste Beziehung. Die wunderbarste, großartigste, beste, heilste Beziehung, die du haben kannst, ist nicht die Beziehung mit deinem Hund oder mit deiner Frau
oder mit deinen Kindern oder deiner Freundin oder deinem Freund. Die wichtigste Beziehung in deinem Leben ist die Beziehung mit Jesus, mit Gott. Er ist leidenschaftlich verliebt in dich. Hey, das ist ein Thema für die True Love Konferenz, oder? Das ist die wichtigste Beziehung. Er ist verliebt in dich. Und er ist nie selbstsüchtig. Und er wird dich nie enttäuschen. Er wird dich nie verletzen. Er wird dir immer treu sein. Er wird immer geduldig sein mit dir und ermutigend und wertschätzend. Er ist immer für dich. Und er ist der Einzige, der dieses tiefste Verlangen deines Herzens wirklich erfüllen kann. Und bitte erwarte das nicht von irgendjemandem anderen auf diesem Planeten. Sonst wirst du sehr enttäuscht werden und deine irdischen Beziehungen sehr belasten. Weil keiner kann Gott spielen in deinem Leben, außer Gott eben. Er bringt's. Alle anderen Beziehungen letztendlich, so toll die vielleicht auch sein mögen, bringen's nicht wirklich, nicht letztendlich. Nicht in dieser Fülle, nicht in dieser Perfektion. Also lass uns die Beziehung mit Jesus nicht vernachlässigen. Und hey, wenn du heute Morgen da bist und du bist dieser Einladung Gottes in Gemeinschaft mit ihm noch nicht gefolgt, worauf wartest du doch? Gibt nichts Besseres. Ich wollte eigentlich viel mehr durchmachen, das ganze Kapitel und noch mehr. Aber ich habe mir gedacht, es ist wichtig, dass wir das praktizieren. Dass wir zum Abschluss noch Gemeinschaft mit Jesus erleben und feiern und genießen. Wir wollen Abendmahl feiern und da ganz besonders betrachten, was er für uns getan hat und seine Liebe und seine Hingabe an uns. Und es gibt eigentlich nur eines, was deine Gemeinschaft mit Gott hindert. Und es ist nicht ein Mangel an Erkenntnis oder ein Mangel an Bildung oder Mangel an Loslösung von deiner irdischen Existenz oder Mangel an esoterischer Meditation. Es gibt nur eines, was dich trennt von ihm, und das ist Sünde. Gott ist perfekt und du bist es nicht, und das trennt dich von ihm. Und wir werden nächstes Mal verschiedene Reaktionen ansehen von Menschen, wie Menschen mit ihrem Sündenproblem umgehen. Aber heute nur so viel: Jesus hat dieses Problem für dich gelöst, als er an Kreuz gegangen ist und deine Lebensschuld getragen hat und deine Sünde auf sich genommen hat. Und ich möchte heute nur den Vers 9 lesen, hier im Kapitel 1. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dann können wir Gemeinschaft mit Gott erleben und feiern und genießen. Lass uns das jetzt tun.